vierte Folge Labor Inside Vampire Diaries über die Blutabnahme, was ihr schon immer wissen wolltet oder was ihr gar nicht wissen wolltet. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich beschäftige mich hauptberuflich ausschließlich mit Körperflüssigkeiten, also Blut, Harn und sonstige Dinge, die im Körper oder aus dem Körper herauskommen und die ich mit Begeisterung analysiere. Und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labor-Fachärzte-Team ein bisschen etwas über etwas erzählen, was manche mit Angst besetzt haben, was manche wahnsinnig gern tun, über die Blutabnahme. Also das, was die Vampire im Labor tagtäglich tun, was jeder von euch wahrscheinlich schon mal hinter sich gebracht hat. Doch zuvor natürlich eine kleine Werbung und die Bekanntgabe meiner Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, in einer bestmöglichen Qualität und immer auf der Suche nach den inneren Werten des Menschen. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene natürlich auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von möglichst vielen Labortests. Werbung Ende. Ganz kurz zur Blutabnahme. Jeder von euch hatte schon einmal eine Blutabnahme oder hat vielleicht sogar selbst schon einmal Blut abgenommen. Das ist etwas, was am Anfang immer mit ein bisschen mit Angst besetzt ist. Und ich möchte ein bisschen einen Leitfaden geben für die, die das erste Mal vielleicht eine Blutabnahme durchführen oder die sich besonders fürchten, was man denn alles so tun kann. Grundsätzlich, wer darf aller Blut abnehmen? Ärztinnen dürfen das, diplomierte KrankenpflegerInnen oder Pflegeassistentinnen oder Pflegefachassistentinnen, Medizinstudentinnen oder Ordinationsassistenten unter ärztlicher Aufsicht und auch natürlich Laborpersonal wie biomedizinische Analytikerinnen oder Laborassistentinnen oder früher eben MTFs. Und warum ist die Blutabnahme so wichtig? Ein Großteil der Fehler in einem Labor passieren eigentlich in der Präanalytik, also bevor die Probe ins Labor kommt und analysiert wird. Fast 2/3 bis 3/4 dieser Fehler sind da sozusagen vorhanden. Und das sind die richtig unangenehmen Fehler. Wir können uns vorstellen, wenn wir den Patienten verwechseln und der hat plötzlich die falsche Blutgruppe, dann hat das möglicherweise sehr unangenehme Konsequenzen. Und viele dieser Fehler passieren außerhalb des Labors, vor allem bei der Blutabnahme. Und was sind so die Fehler, vor denen wir uns fürchten? Natürlich bei einer Patientenverwechslung. Wenn wir ein Röhrchen haben, aber keine Anforderung, was wir machen können, das ist kein Problem, da können wir natürlich nachfragen. Es kann sein, dass einmal das falsche Röhrchen verwendet wurde oder die Probe falsch gelagert wurde. Aber das, was uns am meisten Kopfzerbrechen macht, sind Patientenverwechslungen. Und wie kann man das verhindern? Ihr alle hattet sicher schon die Gelegenheit, einmal ein Wartezimmer in einer vollen Arztpraxis zu beobachten, wo die Ordinationsassistentin hinausgegangen ist und Meier gesagt hat und es sind entweder 3 Leute aufgestanden oder keiner. Also wenn ich einen Patienten frage, sollte ich immer offene Fragen stellen, wie heißen Sie, wann sind Sie geboren, damit ich solche Verwechslungen vermeide. Man darf nur in beschriftete Röhrchen Blut abnehmen. Unbeschriftete Röhrchen schauen natürlich alle gleich aus. Und man sollte immer kontrollieren, bevor man das Blut abnimmt, ob man auch die richtigen Röhrchen in der Hand hat. Auch Harnbecher sollte man mit Namen kennzeichnen. Auch wenn 5 Harnbecher in der Ordination stehen, die sehen ziemlich ähnlich aus. Und wir haben viele bunte Röhrchen im Labor. Das ist, weil wir es gerne bunt haben. Und da sind natürlich auch gewisse Zusätze drinnen. Und da möchte ich ein bisschen was erzählen über das Blut und die Zusätze und warum wir gewisse Zusätze einfach brauchen. Ganz kurz auch noch zur Definition. Blut besteht aus Blutzellen, roten, weißen Blutkörperchen und Blutblättchen und einer Blutflüssigkeit, dem Plasma. Das ist mehr oder weniger die Flüssigkeit ohne die Zellen. Das ist eine durchsichtige, meistens gelbliche Flüssigkeit. Und wenn man sozusagen im Röhrchen Plasma haben möchte, muss man vorher die Blutgerinnung ausschalten, sonst fallen die Gerinnungsproteine aus. Ihr wisst, Blut gerinnt an der Luft bzw. durch Gerinnungsaktivatoren. Und da gibt es eben entsprechende Zusätze, die wir für manche Analysen brauchen, zum Beispiel Heparin, Kalium-EDTA oder Natriumcitrat. Umgekehrt, das, was am häufigsten passiert ist, wenn man das Blut einfach einmal stehen lässt, dann bildet sich ein Blutgerinnsel, das sind die Blutblättchen, die roten, die weißen Blutkörperchen drinnen und darüber scheidet sich eine gelbe Flüssigkeit ab, das sogenannte Serum, das ist das Plasma ohne Gerinnungsproteine. Und um das Serum zu gewinnen, das ist gar nicht so unwichtig, muss das Blut natürlich einmal geronnen sein, das braucht eine gewisse Zeit. Laut Anleitung sollten es 30 Minuten sein. Meistens reichen schon 10 Minuten. Wenn der Patient gerinnungshemmende Medikamente hat, braucht das manchmal länger. Und die Serumröhrchen, das sind die Röhrchen mit der roten Kappe, verwendet man für fast 90% aller Analysen. Das können Tumormarker sein, das können Krankheitserreger wie HIV oder Hepatitis sein, Leberwerte, Nierenwerte, die Elektrolyte, Entzündungsmarker wie C-reaktives Protein. Viele Parameter werden aus dem Serum bestimmt, soweit man die Zellen nicht braucht. Und wenn möglich, sollte man Röhrchen verwenden, wo unten so ein komischer gelber Gatsch drinnen ist. Das ist das sogenannte Tränengel. Warum? Wenn Röhrchen zentrifugiert werden, das heißt, um die Zellen von dem Serum zu trennen, dann schiebt sich dieses Tränengel dazwischen Serum und Klott, also Gerinnsel, und damit ist das dicht abgeschlossen. Warum ist das wichtig? Weil in dem Gerinnsel natürlich die Zellen drinnen sind und die leben ein bisschen weiter. Das heißt, die roten Blutkörperchen brauchen zum Beispiel Blutzucker. Wenn man das Röhrchen zu lang stehen lässt, also mehr als 4 Stunden bei Raumtemperatur, dann sinkt der Blutzucker um etwa 10% pro Stunde. Dann habe ich einen falsch negativen Blutzucker. Wenn das Röhrchen zentrifugiert ist und das Tränengel da abgeschlossen ist, ist das für die meisten Analysen eine Woche lang stabil. Das zweite Röhrchen, was man oft verwendet, ist für das sogenannte Blutbild. Was ist das Blutbild? Da zählen wir einfach die roten, die weißen Blutkörperchen und die Blutblättchen, schauen, welche roten, weißen Blutkörperchen drinnen sind, ob die besonders groß, besonders klein sind oder welche Typen von weißen Blutkörperchen da drinnen sind. Auch das ist Teil einer Folge, die demnächst kommen wird. Und damit ich das machen kann, muss ich ja vorher verhindern, dass das Blut gerinnt. Das macht man bei den lila Röhrchen, den EDTA-Röhrchen mit einer Substanz namens Ethylendiamintetracetat. Das ist eine Substanz, die das Kalzium einfängt. Kalzium ist wichtig für die Blutgerinnung. Ohne Kalzium gibt es keine Blutgerinnung. Daraus kann man sehr gut die Blutzellen anschauen, aber auch Analysen machen, wo man sozusagen auch die roten Blutkörperchen oder die weißen Blutkörperchen braucht. Es gibt zum Beispiel den Langzeitblutzucker, wo ich messe, wie viel Blutzucker sich an den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin, bindet. Das HbA1c heißt das, Hämoglobin A1 glykosyliert. Das hat vielleicht der eine oder andere schon auf seinem Befund gehabt. Und dafür brauche ich das Vollblut. Ich brauche es für einige Medikamente wie Immunsuppressiva, die in den roten Blutkörperchen gespeichert werden. Und man kann auch sehr gut die aus den weißen Blutkörperchen DNA gewinnen, falls man genetische Analysen machen möchte. Das dritte Röhrchen, und das ist das, was die meisten Probleme in der Praxis macht, ist das Zitratröhrchen. Was ist da drinnen? Auch da ist sozusagen eine Substanz drinnen, die die Blutgerinnung verhindert. Das Natriumcitrat, also besser bekannt als Zitronensaft, das verhindert auch sozusagen die Blutgerinnung, indem das Kalzium bindet. Das ist eine reversible Bindung. Wenn ich dort jetzt dann Kalzium im Überschuss dazugebe, kann ich die Gerinnung wieder starten und kann eine Blutgerinnung messen. Wann brauche ich das? Vor einer Operation ist es ganz günstig zu wissen, ob der Patient nicht doch eine seltene Gerinnungsstörung hat. Auch das hat gewisse Einschränkungen, über die wir in einer Extrafolge reden werden. Und natürlich auch, wenn der Patient eine Blutverdünnung braucht, für manche Medikamente muss ich das kontrollieren, für moderne Medikamente glücklicherweise nicht mehr. Das Natriumcitratröhrchen hat einen Nachteil, es muss immer komplett voll sein. Wenn das Mischungsverhältnis zwischen dem Natriumcitrat und dem Blut nicht stimmt, dann messe ich eigentlich bei der Gerinnung nur mehr Hausnummern, dann muss man das noch einmal abnehmen. Auch alle Röhrchen mit Zusätzen sollte man zumindest ein paar Mal schwenken, nicht schütteln, sonst zerfallen die roten Blutkörperchen, aber durch Schwenken mischen sich die Zusätze und das Blut ideal. Und wenn ich Blutzucker messe und nicht gleich ein Tränengel habe, das ich zentrifugieren kann, kann ich eine Substanz dazugeben, die verhindert, dass der Blutzucker abgebaut ist. Das sind graue Röhrchen, da sind Glykolyseinhibitoren drinnen, die verhindern, dass die roten Blutkörperchen den Blutzucker auffressen. Das ist entweder Natriumfluorid oder Natriumoxalat. Und damit kann ich dann sozusagen meinen Blutzucker stabil immer messen, wenn ich nicht gleich zentrifugieren kann. Und ganz kurz, es gibt jede Menge weiterer Röhrchen. Es gibt zum Beispiel Röhrchen, da ist ein anderer Gerinnungshemmer drin, das sogenannte Heparin. Das verwendet man, wenn man nicht warten kann, bis das Blut geronnen ist, wenn man sehr eilig hat, dann kann man das sozusagen verwenden. Das kann man gleich nachher verwenden. Auch das hat gewisse Einschränkungen, aber da kann man sehr viele Analysen ebenfalls durchführen. Das ist vor allem in Akutlaboren der Fall. Und man braucht es für einige Spezialanalysen, die das dann auch gesondert brauchen. Und es gibt jede Menge anderer Spezialröhrchen für alle möglichen Dinge, die man sich ausmalen kann. Also es gibt Riesenkataloge von Herstellern, die das eine oder andere Spezialröhrchen gerne anpreisen. Zum Ablauf der Blutabnahme, Was machen wir? Es wird alles vorbereitet. Patient kommt, wir identifizieren ihn, wir stauen die Vene. Das heißt, wir legen einen Stauschlauch an, das ist dieses Gummibandel, das sozusagen bewirkt, dass der Rückstrom von der Hand zum Herzen, der Blutrückstrom ein bisschen gestaut wird und dadurch füllen sich die Venen besser. Dann desinfiziert man, punktiert die Vene, dann kommt die Blutabnahme und dann ist mehr oder weniger die Versorgung der Punktionsstelle. Wichtig ist bei der Vorbereitung immer, leider sollte am besten der Arzt bequem sitzen oder der Blutabnehmer. Wenn der Patient auch bequem sitzt, ist das wunderbar. Die Röhrchen sollten beschriftet sein. Man sollte sich alle Utensilien in Reichweite legen. Wenn man mit einer Hand eine Nadel fixiert, die im Patienten steckt und man irgendetwas braucht, wie zum Beispiel das nächste Röhrchen, dann ist das gut, wenn das in der Nähe ist, weil sonst muss man loslassen. Und die Verpackungen der Nadeln sollten erst vor dem Patienten geöffnet werden, weil die ja alle Einmalverpackungen sind und auch steril sind, damit man auch sicher gehen kann, dass da nicht irgendetwas passiert. Der Patient kommt, wir haben schon gelernt, wir fragen nicht, sind Sie der Herr Meier, sondern vielleicht, wann sind Sie geboren oder wie heißen Sie? Also offene Fragen stellen, da haben Sie die beste Chance, dass Sie die richtige Antwort bekommen und immer kontrollieren, ob die Beschriftung der Röhrchen korrekt ist. Wenn man vorher beschriftet, dann kann es sein, dass man mal zum falschen Röhrchen greift. Wenn man dem Patienten erklärt, was er als nächstes tut, das ist ein heißer Tipp, dann wird man automatisch ruhiger. Es ist am Anfang immer ein komisches Gefühl, mit einer Nadel auf einen Patienten loszugehen. Und wichtig ist, wenn ein Patient sagt, er neigt dazu, bei der Blutabnahme umzufallen oder er wirkt schon so, dass sie sich denken, das könnte ein bisschen schwierig werden oder der ist so groß oder so schwer vielleicht, dass man sich sagt, also wenn mir der vom Sessel fällt, dann kann ich nicht halten, dann ist es besser, ihn gleich hinzulegen. Dann kommt dieser berühmte Stauschlauch darauf, das ist dieses Gummibandel. Der Vorteil ist, diese modernen Gummibandel sind mehr oder weniger halbelastisch. Das heißt, wenn man da einmal anzieht, hat man den richtigen Druck, dass die Venen genau gestaut sind, aber nicht so stark, dass das Blut abgeschnürt ist, dass sozusagen die Hand da mehr oder weniger überhaupt keine Blutversorgung bekommt. Normalerweise staut man am Oberarm und schaut dann am Unterarm und in der Ellenbeuge, wo man gerne Blut abnehmen können. Wichtig ist, es gibt Lokalisationen, wo man nicht punktieren darf. Wenn, meistens sind es Frauen, eine Brustkrebsoperation hatten und die Lymphknoten entfernt wurden, dann sollte man auf der Hand zumindest für 10 Jahre nicht punktieren. Warum? Weil die Lymphgefäße entfernt sind und dann kann es zu Schwellungen kommen. Wenn ein Patient an einer Seite Hautveränderungen hat, wird man natürlich nicht in die Hautveränderungen stechen. Und Vorsicht auch bitte beim Stauen auf die Haut des Patienten, dass man sie nicht einzwickt. Dann ist immer die Frage, wo soll ich stechen als Blutabnehmer, wo ist die Vene? Und das Gemeine ist, es kommt immer darauf an. Bei der Blutabnahme tastet man sich üblicherweise von der Ellenbeuge hinunter. In der Ellenbeuge tut es am wenigsten weh, da sind auch die größten Venen, wenn vorhanden. Und am Handrücken ist es eher unangenehm, gestochen zu werden, weil dort die Venen recht dünn sind und die Haut recht dünn ist und die Nerven gleich drunter sind. Aber leider ist es so, dass die Venenzeichnung sehr individuell ist. Manche haben Venen, die etwas tiefer liegen und manche haben Venen, die etwas höher liegen. Das heißt, man kann es auch nicht sagen, wo welche Vene liegt. Bei manchen ist die eine Vene gut ausgebildet, bei anderen eine andere. Wichtig ist, deswegen tastet man immer, man muss immer eine Vene auch tasten können und nicht nur sehen. Die zarten Venen, die man zum Beispiel an der Handinnenseite sieht, die sind so dünn, die sieht man zwar durch die Haut schimmern, weil die Haut dünn ist und die schimmern schön blau, die sind aber so dünn, wenn man die ansticht, dann kommt es immer zu einem Bluterguss. Je größer die Vene ist, desto einfacher ist es. Und wenn man sie tastet, das fühlt sich an wie ein gefüllter Gartenschlauch, den man zusammendrücken kann. Wenn man es nicht zusammendrücken kann, sollte man nicht hineinstechen, dann ist es meistens eine Sehne, das tut weh. Dann wird desinfiziert. Bei einer Blutabnahme reicht eine einmalige Desinfektion mit einem alkoholgetränkten Tupfer. Bitte nur einmal drüber fahren, das eintrocknen lassen und 15 Sekunden einwickeln lassen und nicht mehrfach herumfahren. Damit reiben Sie nämlich den Schmutz von außen wieder auf die Blutabnahmestelle und dann ist die Desinfektion nicht mehr so sinnvoll. Und nach der Desinfektion darf man dort nicht mehr hingreifen, wo man desinfiziert hat und wo man punktieren möchte. Warum? Na klar, der Finger hat mehr oder weniger Hautkeime, auch der Handschuh, wenn man mit Handschuhen abnimmt, was extrem empfohlen ist, einfach um das Risiko von Infektionen zu vermindern, auch der ist natürlich nicht ganz keimfrei, das heißt, man darf dort nicht mehr hingreifen. Zur Venenpunktion. Man muss immer die Haut ein bisschen vorspannen, damit es weniger weh tut. Die Nadel hat immer eine spitze Seite, die so angespitzt. Mit der spitzen Seite sticht man nach unten. Die Haut selbst sollte man in einem eher steileren Winkel durchstechen, das heißt, es sind ungefähr 60 Grad. Und dann macht man so ein bisschen einen Bogen und sticht dann die Vene etwas flacher an. Und wenn man in der Vene drinnen ist, merkt man das gleich. Das kann man zwar schlecht beschreiben, aber es ist so, man hat das Gefühl, dass plötzlich der Widerstand nachlässt und man fällt dort direkt hinein. Wichtig ist, das ist der klassische Anfängerfehler, wenn man die Vene getroffen hat, fühlen sich zum Beispiel, wenn man mit einem Butterfly abnimmt, diese Schläuche mit Blut, das heißt, ich weiß, hurra, ich bin drinnen, trotzdem die Nadel ein paar Millimeter weiterschieben, sonst liegt sie nämlich genau an der Venenwand und bei irgendeiner kleinen Bewegung kann es sein, dass sie rausrutscht, dann liegt sie neben der Venenwand, der Patient bekommt einen wunderschönen blauen Fleck und es kommt kein Blut mehr. Wovon hängt es ab, ob es weh tut oder nicht? Das hängt sehr oft ab von der Erwartungshaltung des Patienten. Wenn der Patient überzeugt ist, dass es weh tut, dann wird er auch entsprechend den Schmerz spüren. Wichtig ist aber auch, den Patienten nicht anzulügen. Das ist wichtig bei Kindern. Man kann ihnen nicht sagen, es tut nicht weh, sondern man kann sagen, es tut ein bisschen weh und das stimmt auch. Es gibt einen kleinen Pieks. Dann können die damit umgehen. Anlügen ist eine ganz schlechte Idee und die meisten Kinder merken sich das ziemlich genau. Es hängt natürlich auch davon ab, in der Haut sind Schmerzkörperchen alle paar Millimeter. Ob sie zufällig so ein Schmerzkörperchen erwischen, dann tut's weh, dann spürt man den Hautstich. Wenn man das nicht erwischt, dann ist es fast nicht zu spüren. Und natürlich, wer ist besonders sensibel? Und da muss ich leider darauf hinweisen, da gibt es eine Gender-Ungerechtigkeit. Also gerade Männer, interessanterweise, lustigerweise oft Bodybuilder und Machos, sind da besonders sensibel. Böse Personen, meistens mit zwei X-Chromosomen, sagen, die sind einfach wehleidiger. Es liegt aber sehr wenig am Blutabnehmer, ob es wehtut oder nicht. Das heißt, der Blutabnehmer kann das eigentlich sehr wenig beeinflussen. Wenn der Patient sehr viel Angst hat, kann man entweder das Ganze kühlen oder man kann auch eine lokal betäubende Salbe draufgeben, dann spürt man den Schmerz etwas weniger. Das ist immer die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist oder stattdessen sozusagen ein bisschen rasch zu stechen. Aber es ist auch eine Möglichkeit, den Leuten die Angst zu nehmen. Wenn die Nadel in der Vene ist, muss man die Nadel natürlich fixieren, damit sie nicht rausrutscht. Unangenehm ist, wenn die Nadel neben der Vene plötzlich zu liegen kommt, weil dann ist die Vene weiter eröffnet. Das heißt, das Blut geht ins Gewebe und dann haben sie einen wunderschönen Bluterguss und keine Blutabnahme. Dann kann man die Stauung etwas lösen. Wenn die Stauung aufrechterhalten bleibt und sehr stark und sehr lange ist, kann es sein, dass einige Werte verändert werden. Es steigt zum Beispiel das Kalium etwas. Und dann ist es auch gar nicht unwichtig, in welcher Reihenfolge man das Blut abnimmt. Idealerweise, wenn ein Butterfly verwendet wird, was man meistens mittlerweile verwendet, beginnt man mit dem Serumröhrchen, dann kommt das Gerinnungsröhrchen. Warum? Das Gerinnungsröhrchen muss immer voll sein und dann kommt das Blutbildröhrchen, dann der Rest. Wenn auch eine Blutkultur abgenommen wird, also wenn man wissen will, ob man Bakterien im Blut hat, dann wird das allererstes abgenommen, weil da ist es wichtig, dass man möglichst wenig Kontaminationen hat. Wichtig ist auch, alle Röhrchen möglichst voll zu machen. Also gerade Gerinnungsröhrchen müssen voll sein. Wenn die Röhrchen nur halb voll sind, dann kommt es oft durch das sind Vakuumröhrchen, das heißt, das Vakuum bleibt dann drinnen und das kann die Zellen verändern und dann kommt es oft zu einem erhöhten Kaliumspiegel zum Beispiel, dann verändern sich die Werte. Also auch wenn das Labor selbst nur ganz wenig Blut macht, halbvolle Röhrchen sparen bestenfalls eine Sekunde Zeit, aber führen wahrscheinlich in einem Drittel der Patienten zu falschen Werten. Wenn man fertig ist und sagt, hurra, ich habe jetzt alle Röhrchen gefüllt, ich habe auch die Röhrchen mit Zusatz viermal geschwenkt, das heißt, gerade die blauen und die lila Röhrchen vor allem oder auch die grauen Röhrchen, wenn man welche verwendet, dann bitte die Stauung lösen. Ganz wichtig, bevor man die Nadel rauszieht, muss man die Stauung immer ganz lösen. Wenn man die drauf lässt, gibt es den wunderbaren Springbrunnen. Das heißt, das Blut kann einmal so rausspritzen. Das möchte man vermeiden. Man gibt einen unsterilen Tupfer auf die Punktionsstelle, zieht zuerst die Nadel raus und beginnt dann erst Druck aufzuüben. Bittet den Patienten, dass er dann circa 5 Minuten draufdrückt, damit es nicht zu einem blauen Fleck kommt. Oder wenn der Patient das nicht kann oder es schwierig ist, weil er zu schwach ist oder weil er halbseitig gelähmt ist oder weil er auf Krücken geht oder einen Stock hat, dann sollte man auf jeden Fall einen kleinen Druckverband machen mit einer elastischen Binde, aber dem Patienten sagen, er soll die bitte nach 20 Minuten runtergeben. Es gibt Patienten, die dann ab und zu 2 Tage mit dem Verband spazieren gehen und das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz gesund, weil da kommt es ein bisschen zu einer Stauung. Was macht man mit den Röhrchen? Man sollte sie schwenken, bitte nicht schütteln, das ist kein Cocktail. Schütteln ist eher was für die Bar danach. Aber Röhrchen mit Zusatz sollten 4-mal geschwenkt werden, damit sich auch die Zusätze gut mischen mit dem Blut. Wichtig ist auch, nach der Blutabnahme muss jeder seine Nadel entsorgen, und zwar so, dass sich niemand stechen kann, um Nadelstichverletzungen zu vermeiden. Wir haben mittlerweile Sicherheitssysteme, das heißt, die Nadeln haben automatisch eine Abdeckung drauf, wenn man sie rauszieht, dass man sie nicht mehr stechen kann. Trotzdem gehören die gesondert als infektiöser Müll entsorgt, um zu verhindern, dass jemand sich zum Beispiel auch das Reinigungspersonal oder die Leute von der Müllabfuhr dann an den Nadeln stechen und möglicherweise anstecken damit. Was kann es da für Schwierigkeiten bei der Blutabnahme geben? Es kann jede Blutabnahme mal schief gehen. Es gibt auch Leute, die beim ersten Mal nicht treffen. Da gehöre ich leider dazu manchmal. Aber es gibt fast niemanden, der immer jeden Patienten beim ersten Mal trifft. Also es kann sein, dass man die Vene nicht trifft. Dann muss man aufhören und sich höflich entschuldigen und an einer anderen Stelle noch einmal versuchen. Beim zweiten Mal klappt es dann meistens. Manchmal ist es so, dass man das Blut abnimmt und das Blut rinnt wunderbar aus der Nadel und plötzlich hört es auf. Was ist da passiert? Die Nadel ist vorne schräg angeschliffen und manchmal legt sich diese Öffnung an die Venenwand und dann kommt kein Blut mehr. Da hilft es oft einmal leicht, ein bisschen die Nadel zu drehen oder das Röhrchen einmal runterzusetzen und wieder draufzugeben und dann wird es wieder fließen und dann füllt sich die Vene wieder. Wenn man Pech hat, kann es sein, dass die Vene platzt, indem man die Vene durchsticht. Das heißt, man sticht in der Vene, ist drinnen und sticht auf der anderen Seite raus. Oder die Nadel rutscht raus, liegt dann neben der Vene im Gewebe. Dann kann das Blut sozusagen ins Gewebe kommen. Es kommt kein Blut mehr, aber der Patient kriegt einen blauen Fleck. Was macht man dann? Bitte die Blutabnahme beenden. Das wird nichts mehr. Da kommt nur etwas raus, was man sowieso nicht analysieren kann. Dann einen Druckverband machen, das heißt einen Tupfer drauf fixieren, dass ein bisschen ein Druck drauf wird, damit der Bluterguss nicht größer wird. Und den Patienten natürlich aufklären, das ist ganz wichtig, wir lügen keine Patienten an. Das heißt immer mitteilen, dass die Vene leider geplatzt ist, dass er einen blauen Fleck haben wird und dass der vermutlich 2 bis 3 Wochen braucht, bis er wieder sozusagen sich zurückbildet. Oft hilft es auch den Patienten dann, wenn er kühle Umschläge macht oder eine Venensalbe draufschmiert, zum Beispiel Hirudoidgel. Damit löst sich der Bluterguss ein bisschen rascher und verursacht dann auch weniger Schmerzen. Welche Schwierigkeiten gibt es noch? Manchmal gibt es Venen, die sind so gemein, dass sie ausweichen, sogenannte Rollvenen. Da hilft es oft, dass es vor allem am Handrücken, wenn man Venen hat, die dann plötzlich sozusagen der Nadel ausweichen, da hilft es oft, indem man eine Venengabel sticht. Also dort, wo sich die Vene verzweigt, wenn man dort hineinsticht, kann sie nicht ausweichen. Man kann auch die Haut etwas vorspannen. Wenn man zu fest vorspannt, dann habe ich natürlich das Problem, dass die Vene zusammengedrückt ist und dann treffe ich nicht. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, die einfach umfallen bei der Blutabnahme. Das ist einfach eine nervöse Reaktion. Da sinkt der Blutdruck ein bisschen ab. Der hat einen kurzen Bewusstseinsverlust. Das ist natürlich immer dramatisch für alle, wenn der Patient sitzt und plötzlich vom Sessel kippt. Was soll man tun? Wichtig ist, wenn man es weiß, wenn der Patient sagt, ich bin schon einmal umgefallen, dann legen Sie bitte den Patienten hin zum Blutabnehmen. Sonst besteht immer die Gefahr, dass es wieder passiert. Den Patienten festhalten, wenn es trotzdem einmal passiert, dass er sich nicht verletzt. Zuallererst den Stauschlauch lösen, die Nadel entfernen und die Nadel entsorgen und sich dann um den Patienten kümmern, Beine hochlagern, Wasser geben, manchmal Traubenzucker. Es ist jeder Patient wieder aufgewacht bei uns und wir machen über 1 Million Blutabnahmen im Jahr. Und die Blutabnahme kann man beenden und muss ein bisschen warten, bis sich der Patient wieder erholt, weil auf den Schreck hin sind die Venen sowieso so kollabiert, dass man kaum ein zweites Mal dann trifft. Ein Kollaps ist zwar oft dramatisch für alle Beteiligten, aber eigentlich harmlos. Der Patient ist nach 1 Minute wieder ansprechbar, ist wach und hat keine bleibenden Schäden. Also welche Komplikationen gibt es bei der Blutabnahme? Es kann sein, dass die Vene platzt, dass die Vene durchstochen ist, dann bildet sich ein blauer Fleck. Manchmal, das ist ein Versehen, erwischt man statt einer Vene eben eine Arterie, die einen etwas höheren Druck hat. Auch da gibt es einen blauen Fleck. Wenn man eine andere Struktur punktiert, die doch keine Vene ist, das ist dann, wenn sie sich nicht zusammendrücken lässt, dann kann es eine Sehne oder ein Nerv sein, dann hören Sie einen kurzen Schmerzensschrei des Patienten, dann ist es wieder vorbei, aber es gibt keinen bleibenden Schaden. Und wenn der Patient umfällt, legt man ihn hin, lagert die Beine hoch und nach einigen Minuten geht es ihm wieder gut und man kann sozusagen ihn kurz entlassen zur Erholung und das nochmal versuchen. Wichtig ist auch, man muss immer vermeiden, gerade wenn ich mit Blut in Kontakt komme, sozusagen sich oder andere zu gefährden. Das heißt, es muss die Nadel immer entsorgt werden in stichfeste Behälter, wo nichts mehr passieren kann. Man sollte sie vorher sichern und Nadeln darf man nicht herumliegen lassen, offene, gebrauchte. Die müssen immer sofort entsorgt werden. Das ist die häufigste Ursache für Nadelstichverletzungen, dass man die Nadel kurz weglegt, dann vergisst und dann hingreift und sich dann sticht. Wenn man sich sticht, Was ist dann, das ist unangenehm, wovor fürchten wir uns? Vor Hepatitis B, Hepatitis C und HIV. Das Risiko allerdings einer Infektion ist extrem gering. Hepatitis B gibt es Impfungen, die sehr gut helfen. Hepatitis C gibt es nach wie vor ab und zu ein paar Fälle. Alle paar Jahre gibt es einen Fall im Gesundheitswesen, wo sich jemand mit Hepatitis C infiziert. Mittlerweile ist aber die Hepatitis C heilbar. Ist zwar ein nicht sehr angenehmeres Prozedere, weil man 3 Monate Medikamente schlucken muss, aber dann ist auch das erledigt. Und HIV ist sozusagen nach wie vor ein Thema, wobei man sagen muss, die letzte Infektion mit HIV im Gesundheitswesen ist schon über 20 Jahre her. Was ist seither passiert? Die Leute werden HIV getestet und Patienten unter HIV-Therapie sind nicht mehr infektiös, weil idealerweise das Virus so unterdrückt wird, dass man sich auch dann nicht mehr infizieren kann. Und wir haben eine Möglichkeit, das ist die Postexpositionsprophylaxe. Das heißt, nach einer Nadelstichverletzung mit Blut von einem HIV-positiven Patienten kann man einen Monat lang Tabletten nehmen und damit das Risiko der Infektion ganz deutlich verhindern. Und diese Maßnahmen haben geholfen, zusätzlich zu der Tatsache, dass wir jetzt alle Handschuhe bei der Blutabnahme verwenden, dass man das Risiko für eine Infektion bei der Blutabnahme deutlich reduziert. Was helfen die Handschuhe? Natürlich, wenn man mit einer Nadel sich sticht, dann geht das durch den Handschuh durch. Das heißt, der Handschuh schützt nicht vor einer Nadelstichverletzung, aber durch den Latex rundherum wird sehr viel Blut abgestreift auf der Außenseite der Nadel. Das heißt, es kommt eine viel kleinere Blutmenge in das Gewebe und ins Blut und damit sinkt auch das Risiko, sich zu infizieren. Wichtig ist auch, eine Nadelstichverletzung ist ein Arbeitsunfall. Das heißt, bitte immer der Unfallversicherung melden und wenn man weiß, von welchem Patienten die Nadel war, mit der man sich gestochen hat, diesen Patienten bitten, dass man ihn auf HIV und Hepatitis testen kann. Sie schlafen deutlich besser, wenn sie wissen, dass der Patient negativ ist. Was möchte ich Ihnen mitgeben in dem kurzen Gespräch? Für die, die selbst Blut abnehmen, immer die Röhrchen beschriften, bitte. Die Röhrchen bitte gut füllen. Und es gibt niemanden, der Experte beim ersten Mal ist und jeder Experte sticht einmal daneben und muss einmal zweimal stechen. Manche Patienten haben schwierige Venen und manchmal hat man einfach Pech, dass man die falsche Vene erwischt. Und es kann eigentlich nichts passieren. Alle Komplikationen bei der Blutabnahme sind harmlos für den Patienten. Es ist eine reine Übungssache. Was ist wichtig für den Patienten? Eine Blutabnahme ist unangenehm, klar, kein Thema. Es ist unangenehm, wenn man mit einer Nadel gestochen wird, aber der Schmerz ist meistens erträglich. Man kann einiges tun, um den Schmerz zu minimieren und es ist etwas, was komplett harmlos ist. Man muss sich davor nicht fürchten. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns weiter folgt und eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlässt. Damit hilft uns natürlich, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den er nicht mögt, damit hilft uns auch. Und wir Labormediziner haben ein Problem, wir wissen alles besser, aber nicht alles. Das heißt, ich freue mich auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Diese bitte per E-Mail an feedback@labors.at, genauso wie ich mich natürlich über Themenvorschläge freue, falls ihr ein Thema habt, das euch besonders interessiert, das ich dann in einer der nächsten Folgen behandeln darf. Und wir sind natürlich bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Das bedeutet aber auch, dass wir versuchen, Fakten von Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Aber beachtet auch, die medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum. Das heißt, leider überwiegen die Irrtümer, wie die letzten 2500 Jahre gezeigt haben. Das heißt, es können sich Dinge natürlich auch ändern. Wir haben heute den Februar 2026. Es kann sein, dass in einigen Jahren die Standards zur Blutabnahme möglicherweise anders sind oder neue technische Möglichkeiten bestehen. Dass die KI die Blutabnahme übernimmt, wird noch ein bisschen dauern. Es gibt derzeit sogar Roboter, die man für Blutabnahme versuchen kann zu trainieren. Die brauchen auch bei Patienten mit guten Venen mindestens 8 Versuche und 2 Stunden. Ich glaube, da ist ein geübter Blutabnehmer sicher die bessere Wahl. Und beachtet bitte auch, wir Labormediziner haben eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Ich meine, das ist kein Wunder, unsere Patienten haben 16 mm Durchmesser. Das heißt, dieser Podcast kann natürlich nicht das Gespräch mit eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin ersetzen. Die kennen euch seit Jahren und nicht nur aufgrund eines Laborwerts oder aufgrund einer Blutabnahme. Ich danke euch fürs Zuhören und in der nächsten Folge, in der Folge 5, geht es um Allergiediagnostik im Labor und vor allem um das, was nicht so im Lehrbuch steht, wie wir gerne hätten und was sozusagen dazugehört. Und danke auch an Lukas Schweitzer für die Musik und fürs Schneiden. Ich darf mich hier im Namen des Labors.at-Fachärzteteams von euch verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke und auf Wiederhören.